Max, du hast einen Ton mitgebracht von Sam Altman, das ist der Chef von OpenAI. Und jetzt frage ich mich schon, warum?
Naja, weil ich den bemerkenswert finde. Also wir sind da auf dem AI for Good Global Summit, also dem AI Summit der Vereinten Nationen, kann man so sagen. Und als Interviewpartner ist da Sam Altman,
Hello Sam, how are you? Thanks for hanging with us.
der zu den Gefahren durch und auch für große Sprachmodelle spricht. Und das macht er recht souverän, ist ja auch der beste Ansprechpartner dafür, bis er dann bei Minute 5 gefragt wird, wie besorgt er denn ist, dass synthetische Daten, also Texte, die große Sprachmodelle geschrieben haben, dass die dafür sorgen könnten, dass sie die Modelle korrumpieren.
How worried are you that training a large language model on data created by large language models will lead to corruption of the system?
I think what you need is high quality data. There is low quality synthetic data, there's low quality human data.
Also er sagt hier, dass du Daten in guter Qualität brauchst. Die können von Menschen oder von einer KI kommen. Solange die GPT-Entwickler aber genug gute Daten haben oder effizientere Modelle schreiben, die mehr von weniger Daten lernen, dann sei alles gut.
And I'd say we feel like we have what we need for this next model.
Diese Stille am Anfang.
Das war schon eine lange Pause, oder? Er hat eine ganze Weile überlegt, was er sagt.
Und du hast mir auch schon gesagt, dass die größere Geschichte hinter dieser, ich sag mal, diplomatischen Antwort um synthetische Daten spannend ist.
Ja, also zumindest stößt sie in ein aktuelles Problem, das große generative Modelle bekommen können. Denn aktuelle Forschung zeigt, diese synthetischen Daten, die könnten diese Modelle zum Kollabieren bringen.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Diese Woche die Folge 54 mit Max Brose und mir, Moritz Metz.
Endlich.
Endlich. Und wir wollen natürlich keine Äpfel birnen, Zwetschgen stehlen, sondern über die These sprechen, dass KI angeblich dümmer wird oder die Sprachmodelle, sowas wie ChatGPT oder Gemini oder Claude, sogar kollabieren, zusammenstürzen könnten, an ihre Grenzen stoßen könnten. Frisst also KI sich selbst? Und der Frage bist du, Max, nachgegangen.
Ja, und so könnte man es tatsächlich auch ein bisschen verstehen. Und das ist auf jeden Fall ein Problem, dass die Modelle sich quasi selbst fressen könnten, was die EntwicklerInnen der großen Sprachmodelle, aber auch Forschende weltweit gerade beschäftigt. Und dabei geht es nicht nur um diesen Kollaps, den wir jetzt gerade schon angesprochen haben, sondern auch um ein, naja, ich sag mal, soziales Problem vielleicht, das wir auch schon von KI kennen.
Wegen diesen erwähnten synthetischen Daten, die eine KI selbst generiert hat und dann verwendet.
Genau, so kann man sich das vorstellen. Also Bilder, Texte oder andere Datenformen. Und es kann auch total nützlich sein, zum Beispiel in der Forschung. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Konfliktforschung. Da hast du jetzt ein Modell, das etwa aus Zeitungsartikeln Daten für ein ganz spezifisches Ereignis, sagen wir mal Guerillakämpfe, raussuchen soll. Um das zu trainieren, brauchst du natürlich Daten. Nur gibt es ja zu Guerillakämpfen eben nicht so viele Zeitungsartikel. Deswegen lässt du dann von einer KI quasi Zeitungsartikel schreiben über Guerillakämpfe, die dann das Modell trainieren können. Das klingt ja jetzt so ein bisschen nach Magie, das kommt aber in der Forschung tatsächlich häufiger zum Einsatz. Und synthetische Daten, die werden halt auch für die großen Sprachmodelle immer wichtiger.
Ja, das klingt schon seltsam. Und warum ist das so? Es gibt nicht mehr genügend Daten generell auch im Internet, mit denen die großen Modelle trainiert werden können.
Ja, noch gibt es wohl genügend Daten oder sagen wir mal besser hochqualitative Daten, mit denen die Modelle trainieren können. Aber die könnten in Zukunft knapp werden. Schließlich lautet ja der Beschluss, dass die Maschine was lernen muss. Und Trollkommentare oder Fake-News-Seiten, die bringen da halt nichts.
Ja, und das heißt, das ganze gute Weltwissen ist jetzt schon reingeschlüpft in die KI-Modelle und dann, wenn es dann knapp wird, was heißt das, werden dann die frei zugänglichen Daten mit guter Qualität komplett alle sein?
Ja, davon gehen zumindest verschiedene Studien aus, die das so ein bisschen prognostizieren. Also eine spricht davon, dass das schon zwischen 2026 und 2032 passieren könnte. Andere geben jetzt wieder andere Zahlen an.
Okay, es ist ein großer Zeitraum, 6 Jahre, aber schon auch nicht in ferner Zukunft.
Nee, total, aber großer Zeitraum ist ein gutes Stichwort, weil es halt auch die Frage ist, ob das hier wirklich genau gesagt werden kann, wann diese Daten alle gehen. Und Philipp Hennig, der ist Professor für die Methoden des maschinellen Lernens an der Universität Tübingen und der bezweifelt das.
Da gibt es ja mehrere solche Studien in letzter Zeit, die so quasi blinde Extrapolationen betreiben. Solche Studien sind immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen, weil sie mehr oder weniger exponentielle Kurven einfach nach rechts extrapolieren.
Extrapolieren, das ist jetzt so eine Annäherung, also du weißt, wie sich was gerade verhält und schätzt dann daraus, wie sich was in Zukunft verhalten wird. Und exponentielle Kurven, die kennen wahrscheinlich noch alle aus der Corona-Pandemie, ne? Die Funktion dahinter, ja, zum Beispiel eine Person steckt jetzt zwei weitere an, die stecken jeweils wieder zwei weitere an und dann wächst so eine Kurve halt immer steiler in den Himmel. Ja, und auch wenn das Wachstum von großen KI-Modellen und damit auch ihr Datenverbrauch zurzeit so ähnlich aussieht, gelte das jetzt nicht notwendigerweise für die Zukunft, sagt Philipp Henning, denn es gäbe auch genügend Mechanismen, die das Ganze bremsen.
Sowohl finanzielle als auch physikalische, energetische, also irgendwann brauchen sie so viel Strom, dass es schwierig wird, das zu realisieren, oder sie brauchen so viel Hardware, dass die Hardwarehersteller nicht hinterherkommen, die so schnell zu bauen. Es gibt jetzt auch klare, sag ich mal, ökonomische Anreize für die Unternehmen, selbst die, die sehr viel Geld haben, jetzt energieeffizienter ihre Modelle zu trainieren und dann auch vor allem im Deployment energieeffizienter zu machen. Also solche Vorhersagen, die helfen ein bisschen dabei, so eine Zeitskala zu setzen und weiß ungefähr, wie lang sich so eine Entwicklung weiter halten kann. Aber eigentlich zeigen die auch nur auf, dass es da was zu tun gibt.
Okay, aber gleichzeitig merkt man ja, sieht man immer wieder, Verträge werden geschlossen. Die KI-Hersteller investieren ja immer mehr, um eben an gute Daten zu kommen.
Total. Also ne, einmal auch zum Beispiel Datenschätze wie zum Beispiel aus Videos oder Tonaufnahmen, dass man die erschließen kann, indem man sie halt transkribiert.
Also bestimmt alle Deutschlandfunk-Podcasts. Auch der Weisheit lehren muss man mit Vergnügen hören, sage ich dazu.
So sieht's aus. Oder auch die Arbeit von ClickworkerInnen. Das haben wir auch in einer anderen Folge schon beleuchtet. Dieses in den Shownotes verlinkt. Oder natürlich auch bei Medien, bei großen Bilddatenbanken, wo Tech-Firmen eben viel, viel Geld dafür ausgeben, dass die Modelle auch die Datenschätze hinter der Paywall heben können. Und über solche Deals reden KI-Firmen nicht gerne, aber Marktforschende, die gehen davon aus, dass dieser Datenmarkt heute schon so einen Wert von 2,5 Milliarden Dollar hat und innerhalb eines Jahrzehnts könnte der auf 30 Milliarden Dollar anwachsen.
Da gab es immer mal diese Vergleiche, Daten sind das neue Erdöl oder Daten sind das neue Grundwasser, wenn es dann offene Daten sind. Und dann gibt es aber auch die ganzen Daten, zumindest in Europa, die teilweise geschützt sind, also zum Beispiel, was Menschen in sozialen Medien schreiben. Das sind ja auch interessante Dinge, oder?
Genau, und Meta hat kürzlich das Training aus ihren sozialen Medien eingestellt tatsächlich, weil es Beschwerden von Datenschutzbehörden gab. So, das war der erste Streich, aber der zweite folgt dann zugleich, denn X, also ehemals Twitter, macht das auch für seine hauseigene Sprach-KI, um die zu trainieren. Die hätten aber anders als Meta die UserInnen nicht darüber informiert und ihnen auch keine Möglichkeit gegeben, das abzulehnen. Das wirft ihnen zumindest die Datenschutzorganisation NOIP vor und verklagt X jetzt auch deswegen.
Okay, dann fasse ich zusammen. Qualitative, menschengemachte Daten werden immer wertvoller, weil sie knapper werden, weil die KI-Konzerne das Netz immer weiter leerschlürfen, aussaugen und diese Daten sammeln. Und synthetische Daten, die einfach die KI selber schreibt, die sind dann natürlich eine kostengünstige Alternative oder erscheinen so.
Total. Und es kommt noch ein anderer Punkt dazu, weil gleichzeitig muss man ja auch sagen, was wir jetzt gerade so im Internet finden, da ist natürlich schon richtig, richtig viel von der KI kreiert, erschaffen.
Ja, bestimmt viele Texte bis hin zu Doktorarbeiten und die ganzen KI-Bilder, die ich eigentlich echt nicht mehr sehen kann. Diese Ästhetik nervt, finde ich, schon langsam im Jahr 2024. Aber Zahlen, wie viel alles jetzt KI generiert ist, gibt es keine?
Nee, da gibt es keine ganz genauen Zahlen. Forschende, mit denen ich gesprochen habe, die haben so bei Texten ungefähr von der Zahl um ungefähr 1% gesprochen. Für wissenschaftliche Artikel, das hat ja Ralf in einer der letzten Folgen sich angeschaut, da kann das deutlich höher sein. Die Folge haben wir euch auch in den Shownotes verlinkt. Aber man kann klar sagen, während es, ja, sagen wir jetzt mal, vor 2 Jahren vernachlässigbar wenige Texte oder Bilder im Netz gab, die eine KI erschaffen hat, sieht das heute eben ganz, ganz anders aus. Und es werden ja auch immer mehr und mehr Texte, die natürlich auch dann in den Datensätzen auftauchen, mit denen die Modelle halt trainieren. Und genau deshalb wird dieses Thema synthetische Daten halt unausweichlich für die KI-Entwickler. Und das wird halt auch zum Problem für die Modelle. Das haben alle Expertinnen gesagt, mit denen ich gesprochen habe.
Ja, und weißt du, woran mich das erinnert? An Rinderwahnsinn. Wurden in den 90ern die Rinder mit verseuchtem Tiermehl gefüttert, obwohl ja Rinder Vegetarier sind, Wiederkäuer. Und ist das bei KI-Modellen, kann man das vergleichen? Also können synthetische Daten für die Modelle dann letztlich gefährlich werden? Hast du ja eigentlich schon gesagt, kollabieren und so.
Genau, weil die Modelle dann wirklich eben nur noch Kauderwelsch produzieren.
Yeah, it will start just producing gibberish. That it's extremely confident in.
und sich in diesem Kauderwelsch eben auch noch extrem sicher sind, dass das so stimmt. Ja, der das hier gesagt hat, das ist Ilya Shumailov. Der hat mit seinem Bruder und anderen Forschenden eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass auch große Modelle nicht davor geschützt sind, dass sie quasi vergiftet werden können von diesen synthetischen Daten. Und das haben die auch in diesem Sommer bei Nature veröffentlicht, also in einer richtig, richtig renommierten Fachzeitschrift, dementsprechend auch streng geprüft von unabhängigen WissenschaftlerInnen.
Also wirklich ein bisschen wie bei WSI. Wie kommen Sie dazu?
Naja, die Geschichte, die beginnt eigentlich, als er und sein Bruder Lunch essen.
And we started talking about what the future may hold.
So, sie denken also darüber nach, was die Zukunft so bringt. Und da geht es jetzt nicht um den Urlaub oder irgendwas ähnliches, sondern um die Zukunft der großen KI-Modelle. Mhm. Denn sie erforschen damals maschinelles Lernen, Ilya an der University of Oxford und sein Bruder in Cambridge.
Basically, as we have language models for longer, would it actually be easier to train language models? And on one hand, you would expect that it may.
Sie reden also darüber, ob es jetzt einfacher wird, große Sprachmodelle zu trainieren. Denn klar, auf der einen Seite kannst du jetzt halt große Sprachmodelle so prompten, dass sie ganz viele neue Daten generieren, mit denen du sie weiter trainieren kannst. So letztendlich unendlich viele Daten, die du so erschaffen könntest. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass das Training dadurch schwieriger wird, weil diese synthetischen Daten ja so ein Bias halt haben.
Also so eine Tendenz.
Genau, ja. Oder eine Verzerrung, könnte man auch sagen. Und dann haben sie eben dazu mathematische Theorien aufgestellt.
Was man halt so macht beim Mittagessen.
Wenn du in Oxford studierst, vielleicht schon.
And we quickly realized that for super simple models, what you observe is a major performance collapse.
Sie realisieren also, rein theoretisch kollabieren einfache Modelle. Also machen sie Experimente, nehmen ein größeres Sprachmodell, das sie feintunen, so mit einem neuen Datensatz.
Feintunen musst du vielleicht nochmal erklären.
Ja, stimmt. Naja, du hast halt so grundlegende Modelle, GPT-2 zum Beispiel oder auch Bird. Und die sind quasi die Grundlage, kann man sagen, für ein neues Modell, auf der es dann weiter trainiert wird. Das wird tatsächlich bei den großen Sprachmodellen häufig so gemacht, weil so ein Modell von Grund auf neu aufzubauen, das wäre einfach wahnsinnig teuer und auch energieintensiv.
Das ist also so, wie man sich, wenn man ein neues Auto baut, vielleicht auf das Fahrgestell des alten so ein bisschen beruht. Und dann aber eben noch viele Sachen daran verändert.
Genau, neue Techniken einbaut und so.
Und das trainieren sie jetzt dann wieder weiter mit den Daten, die das Modell selber erzeugt hat.
Ja, genau, das machen die in mehreren Generationen, beziehungsweise konservieren sie auch einen Teil der Originaldaten bei dem Training. Und da zeigt sich dann so nach 5 bis 9 Trainingszyklen, die Modelle, die produzieren abweichende Ergebnisse im Vergleich zu den Originaldaten. Und vor allem zeigt sich, die Mathematik, also die Theorie, die zum Modellkollaps bei den kleineren Modellen führt, die zeigt sich so auch in den Experimenten bei den großen Modellen. Mhm. Also um es mal klar zu sagen, sie haben jetzt nicht in ihren Experimenten große Modelle zum totalen Kollaps gebracht, weil das halt zu viele Trainingszyklen gebraucht hätte. Aber die Daten, die sie bekommen haben, die zeigen, dass die großen Modelle genau in diesen Kollaps steuern würden, wenn man sie eben mit einem großen Teil synthetischer Daten trainiert.
Jetzt hast du relativ oft das Wort Kollaps verwendet. Es wurde auch das Wort Gibberish genannt. Was heißt das denn jetzt genau? Also wenn so ein Modell kollabiert, dann gibt es keine guten Antworten mehr oder
genau,
versteht ja nicht, was ich frage, oder?
Ja, genau, wirklich im späten Zustand dieses Modellkollaps, da ist es so, dass das Modell gar nicht mehr die Lernaufgabe wirklich versteht, das es ursprünglich mal bekommen hat und dementsprechend nur noch Unsinn, also Gibberish produziert. Das ist wirklich halt das Endstadium von so einem Kollaps. In früheren Stadien, da werden aber trotzdem auch schon Informationen wegfallen.
Also wie so eine Demenz oder so eine Art Alzheimer bei KI-Modellen, ist ja auch ein bisschen logisch, dass es dann auch nicht mehr versteht, was man ihm sagt, weil das ist ja der erste Schritt, den Sprachmodelle haben, wenn man ihnen einen Prompt gibt, wenn man was eintippt, dass dann erstmal verstanden werden muss, was eigentlich da die Anweisung ist, bevor es dann im zweiten Teil einen Text ausspuckt.
Genau, genau, da hast du recht. Es ist aber die Frage halt, wie viele Trainingszyklen es bräuchte, damit große Modelle wirklich komplett kollabieren. Das konnten mir die Forschenden nicht sagen. Mhm. Nur ist sich Ilya halt sicher, dass diese synthetischen Daten auf jeden Fall in naher Zukunft dazu führen werden, dass die Performance der großen Modelle nicht weiterhin so schnell so viel besser wird, wie sie das gerade tut. Also die Entwicklung wird so ein bisschen ausgebremst. Es gibt aber auch noch ein zweites Learning, sagt Ilya.
And this is the most important point, I guess. We really need to be careful checking our models for those low likelihood events, because otherwise we may discover that they just completely washed away.
Und das sei der wichtigste Punkt, nämlich, dass man aufpassen muss, dass der Modellkollaps vor allem Ereignisse betreffe, die selten auftreten und dass man vor allem aufpassen muss, dass die dadurch nicht komplett unter den Tisch fallen. Ja, und dieses Phänomen zeigt sich schon nach relativ kurzer Zeit und um das zu verstehen, ist es, glaube ich, am besten, wenn wir uns mal so ein bisschen anschauen, warum die Modelle eigentlich irgendwann kollabieren, was da passiert.
Was ist da die Theorie dahinter?
Naja, die Theorie dahinter ist halt, dass sich bei jedem Trainingsdurchgang Fehler einschließen. So ein unausweichlicher. Wenn du jetzt nicht unendlich viele Stichproben hast, aus denen dein Modell deine Texte generiert, dann werden bei den generierten Texten Informationen aus der Realität verloren gehen. Das ist jetzt vielleicht für Bildgeneratoren ein bisschen verständlicher. Also Ilya hat das mit einem Scanner verglichen. Stell dir vor, du hast ein Bild, das wird eingescannt und dann wird das Bild, also der Scan wird dann wieder gescannt und wieder gescannt und wieder gescannt. Das sind jeweils die Trainingsdurchgänge und es gehen halt immer mehr Informationen pro Scan verloren und irgendwann erkennst du halt das Bild nicht mehr, was du eingescannt hast.
Also das ist der Hauptfehler. Informationen gehen pro Trainingszyklus abhanden und dann wird es immer ungenauer.
Genau, genau. Und um so weniger Originaldaten du eben hast, umso stärker wird das zur Realität für die großen Sprachmodelle. Weil das irgendwie ja recht abstrakt ist, finde ich. Machen wir vielleicht mal ein Beispiel, und zwar mit Schafen. Wir wollen nämlich ein Modell beibringen, wie die aussehen. Und das hat Philipp Hennig von der Universität Tübingen so erklärt.
Wir leben in einer Welt, in der von 100 Schafen 98 Schafe weiß sind, eins braun, eins schwarz. Und jetzt generieren wir einen Trainingsdatensatz, in dem wir 100 Bilder von Schafen erzeugen. Und die ziehen wir zufällig. Ja? Und wenn man zufällig zieht, dann hat man halt oft auch schon auch Pech. Ja? Das heißt, unser Trainingsdatensatz besteht nachher aus 99 weißen Schafen und einem schwarzen. Und das braune haben wir vergessen.
Okay, klar, das braune Schaf ist weg dann.
Genau, und es geht jetzt aber noch weiter. Jetzt stell dir nämlich mal vor, wir trainieren das Modell weiter und machen das jetzt so mit einem gemischten Trainingssatz. Einmal mit echten Bildern von Schafen, sagen wir, nehmen wir 50 Stück und 50, die das Modell jetzt generiert hat. Also modellgenerierte
Schafe.
Genau.
Von diesen ersten 50, da werden definitiv keine braunen Schafe drin sein, weil unser Modell ja nie braune Schafe gesehen hat. Das heißt, der Teil der Datensätze, der wirklich noch informativ sein kann, ist jetzt kleiner geworden und dadurch wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein braunes Schaf sehen, noch geringer. Und wenn das immer weiter so passiert, kollabiert das Modell. Das ist genau diese Situation, die beschreiben.
Und das ist letztlich für Bild- und Textgeneratoren ja mathematisch gesehen identisch.
Okay, das leuchtet jetzt schon ein. Da fallen die Informationen bei den Modellen weg, die nicht unbedingt der Norm entsprechen. Das heißt, das wird immer mainstreamiger.
Mhm, so kann man es sagen, auf jeden Fall.
Und das sagt man ja ohnehin von Sprachmodellen, dass sie dann immer so Klischees und nur den Mainstream repräsentieren. Wenn es dann nicht um Schafe geht, sondern sagen wir um Firmenbosse, die sind dann alle irgendwann weiß und männlich, oder? Ich meine, sind sie sowieso?
Ja, schon, aber ne, diese Einzelfälle, wo sie eben nicht weiß und männlich sind, die kennt das Modell halt irgendwann nicht mehr, wenn es immer nur noch mit synthetischen Daten und immer weniger mit Originaldaten trainiert. So. Und das ist jetzt vielleicht auch, wenn du so an medizinische Daten denkst, stell dir mal vor, die KI blendet vielleicht für eine Krankheit, die häufiger Frauen bekommen, irgendwann aus, dass sie auch Männer bekommen könnten oder auch umgekehrt. Und dann kommt es natürlich auch im medizinisches Problem, wenn die das nicht mehr erkennt. Ja. Und diese Fehler, die fressen sich dann sozusagen fest in den Modellen. Und das kann halt dann nach vielen Zyklen zum Modellkollaps führen. Kennst du eigentlich dieses Bild aus der Mythologie, diese Schlange, die sich selber frisst?
Ja, das ist so ein Symbol für Kreislauf aus Leben und Tod. Und ich glaube, bei Apotheken ist das doch auch manchmal. Nee, das ist eine andere Schlange.
Das ist eine andere Schlange.
Ja. Aber Uroboros oder so heißt das.
Ja, vergessen. Gute ja. Mythologiekenntnisse auf jeden Fall, Boris. Und das ist auf jeden Fall ein Bild, was auch in der Forschung für dieses Problem häufiger als Metapher auftaucht.
Weil die Schlange meistens ihren eigenen Schwanz frisst. Und das ist genau, was unsere Arbeit zeigt. Die synthetischen Daten sind sehr gut im Durchschnitt. Also die synthetischen Daten, die produziert werden, wenn Sie so einen Text lesen, das ist ein sehr schöner Durchschnittstext. Und oft ist das genau, was man braucht von einem Text. Aber es ist in der Regel kein Shakespeare oder kein Text, der sehr viel originelle neue Sprache oder irgendwas hat, was ein bisschen nicht durchschnittlich ist, weil es ist ja auch nicht, was gefordert wird von so einem Text.
Das ist Julia Kempe und die ist Professorin an der New York University für Informatik und Data Science. Ja, und sie beschäftigt sich seit dem letzten halben, dreiviertel Jahr intensiv mit diesem Problem der synthetischen Daten. Und ausschlaggebend dafür war eine Vorversion des Papers von Ilya und seinem Team. Und das hat damals schon natürlich eine Debatte unter Forschenden ausgelöst und auch für viele Sorgen gesorgt.
Ich habe sozusagen diese Werke gelesen, die sagten, oh mein Gott, was passiert jetzt? Alles wird sozusagen in den Abgrund stürzen. Ich glaube nicht so sehr daran, dass das sozusagen alles das Ende ist, aber man muss sicher eingreifen. Also es hat mich jedenfalls aufgeweckt. Das war so ein Call to Arms in Englisch.
Ich finde das ja eigentlich fast beruhigend, dass KI-Modelle nicht so perfekt sein können wie Menschen und dann diese Nischen vielleicht ein bisschen verloren gehen. Das ist irgendwie auch ein bisschen beruhigend.
Für uns Menschen, ja.
Für uns Menschen. Das Papier hat auf jeden Fall wachgerüttelt, uns Menschen ein Stück weit, dass da das Problem da ist. Ist es es dann auch überall angekommen?
Ja, nach allem, was ich gehört habe und gelesen habe, schon. Also auch bei den großen Tech-Firmen. Und wir können ja vielleicht noch mal kurz in dieses Altman-Interview reinhören vom Anfang. Da wird er nämlich auch gefragt, ob OpenAI, also die Firma hinter ChatGPT, auch viele synthetische Daten erschaffen hat, um die nächste GPT-Generation zu trainieren. Und er antwortet, klar, wir haben viele Experimente gemacht, auch mit synthetischen Daten, sagt aber auch,
there'd be something like very strange if the best way to train a model was to just generate like.
Es wäre also komisch, wenn jetzt der beste Weg, ein Modell zu trainieren, wäre, wenn du eben Billiarden an synthetischen Daten kreierst und das Modell dann damit trainierst. Es muss halt auch einen Weg geben, sagt Altman, wie das Modell mehr lernen kann von den Daten, mit denen es gefüttert wird. Da gäbe es noch viel, was sie herausfinden müssten. Das ist jetzt natürlich recht vage, diese Antwort. Und wir haben OpenAI auch nach einem Interview oder auch einem Statement dazu gefragt. Aber da kam von der zuständigen Pressestelle nur die Antwort, dass sie zu dem Thema keinen Kommentar abgeben wollen.
Ja, schade. Aber es klingt natürlich so, als ob sie da noch nicht die perfekte Lösung gefunden haben. Aber ich finde diese Lösung, dass man eigentlich noch mehr aus den bestehenden echten Daten rauszieht, ganz attraktiv.
Total, ja. Und ich glaube auch nicht, dass sie da eine perfekte Lösung gefunden haben, weil es sie halt eben gerade noch nicht gibt. Und was du gerade angesprochen hast, das ist halt auf jeden Fall ein Weg, der versucht wird. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Und Philipp Hennig von der Universität Tübingen, der sagt etwa, dass man dafür verstehen muss, wie die einzelnen Daten, die einem Modell gefüttert werden, wie die so untereinander zusammenhängen.
Okay, also dann auch wahrscheinlich, welche Daten synthetisch sind, von der KI erzeugt worden.
Genau, und vielleicht nochmal so ein Beispiel, dass man sich ein bisschen vorstellen kann. Also sagen wir mal, irgendjemand hat einen Bindfaden an Brotstücke gemacht und damit Hühner gefüttert. Wer könnte das gewesen sein? Jetzt hängen die ganzen Hühner halt, die das gefressen haben, hinterher miteinander zusammen über diesen Bindfaden. So, und jetzt sagt Zeuge 1, ich habe genau gesehen, das hat, sagen wir es einfach mal, Moritz gemacht. Und ein weiterer Zeuge, der sagt das Gleiche. So, und das sind jetzt für die KI zum Beispiel zu dem Zeitpunkt zwei Datenpunkte, die beide für Moritz sprechen. Aber jetzt wird Zeuge 2 gefragt, sag mal, woher weißt du das denn eigentlich, dass das Moritz war? Und er sagt, naja, das hat mir Zeuge 1 einfach nur so erzählt, ich habe das gar nicht gesehen.
Damit ist diese Info von Zeuge 2 gar nichts mehr wert, weil die ja nur kopiert, was Zeuge 1 gesagt hat.
Genau, und wir Menschen sehen das natürlich, aber eine KI kann eben diesen Schritt nicht sehen, ob das jetzt synthetische Daten sind, die irgendwo herkommen.
Das heißt, es gibt auch noch keine technischen Lösungen, dass man die Zusammenhänge von Aussagen und Daten untereinander einberechnen kann.
Ja, das funktioniert schon theoretisch, allerdings nur bei kleinen, einfachen Modellen. Da gibt es dann mathematische Wege, das zu berechnen und das kann man dann in die Datengewichtung einfließen lassen, sagt Philipp Hennig.
Jetzt ist es natürlich schwieriger, wenn mein Trainingsdatensatz das ganze Internet ist. Da müsste ich quasi ein Label dafür haben, welche Trainingsdatenpunkte denn jetzt eigentlich vielleicht zuverlässig tatsächlich menschliche Sprache sind, welche künstlich sind, welche von der KI erzeugt sind. Und ich denke, das ist jetzt die Businessaufgabe dieser Unternehmen, diese Art von Information irgendwie zu speichern.
Dann sind wir beim Stichwort Wasserzeichen für KI-Daten. Das macht ja auch aus anderen Gründen Sinn, zu markieren, welche Daten von der KI kommen und welche nicht. Also Stichwort Desinformation beispielsweise, Deepfakes und so weiter. Da wird das ja auch immer wieder diskutiert.
Genau, das wäre dafür und auch für dieses Problem total sinnvoll. Das sagt auch Julia Kempe, weil die Modelle das halt nicht selbst erkennen können, was von einer KI kommt. Und ich würde auch sagen, dass das ein total guter Ansatz ist. Nur gibt es diese Wasserzeichen eben nicht flächendeckend bisher. Und da einige Modelle auch Open Source sind, das besprichst du ja in einer der nächsten Wochen, kann man das natürlich auch technisch umgehen, diese Wasserzeichen. Aber Philipp Hennig, der glaubt, dass es ein Weg sein könnte, aus diesen kleinen Modellen halt zu lernen, wie man die Abhängigkeiten modellieren kann und auch allgemein die Ideen von eher kleineren Modellen ja als Vorbild für die größeren zu sehen.
Dass wir die sehr schöne, vollständige Beschreibung von diesen klassischen Modellen nehmen und quasi alles wegpflücken, was nicht absolut nötig zu sein scheint und dann schauen, wie viel sich quasi retten lässt von der Funktionalität der klassischen Modelle in diese riesengroßen Modelle. Oder umgekehrt, dass wir versuchen, die Struktur von den klassischen Modellen etwas mehr wieder einzuführen in den neuen Sprachmodellen oder den neuen generativen Modellen, um sie kleiner zu bekommen, um ihnen eben das Lernen leichter zu machen, damit sie weniger Trainingsdaten brauchen.
So, und das ist aber wirklich Gegenstand aktueller Forschung, wie man sowas machen kann. Das steckt auch echt noch in den Kinderschuhen.
Ja, merkt man.
Ja, es ist irgendwie eine Ansätze, die man verfolgt. Ein anderer Ansatz, ein anderer Weg, den untersucht Julia Kempe gerade. Da geht es eher darum, wie synthetische Daten trotzdem beim Training helfen können, ohne halt das Modell in einen Kollaps zu treiben.
Und zwar?
Naja, vereinfacht gesagt, wir produzieren synthetische Daten und setzen dann einen Menschen dahin, der die Spreu vom Weizen trennt. Also du hast hunderte Texte, die ein großes Sprachmodell zur selben Frage Umfrage geschrieben hat. 99%, die sind so Durchschnitt. Mhm. Oder vielleicht auch schlecht. Aber es gibt dann halt dieses eine Prozent, das dann halt wirklich ja ein guter Text ist, der auch von einem Menschen stammen könnte.
Aber der spielt dann eigentlich in den nächsten Trainingszyklen kaum eine Rolle, weil sowas so selten vorkommt. Ja. Haben wir bei den Schafen gelernt.
Genau, genau.
Aber wenn wir jemanden haben, einen Menschen in der Regel, der sagt, okay, das ist nearly Shakespeare oder das ist so gut wie Thomas Mann oder sowas und den Rest schmeißen wir weg, dann haben wir gezeigt in einigen theoretischen Modellen und auch in praktischen kleinen Modellen, dass wir dann sozusagen nicht in diesen Model Collapse stoßen.
Ja, das macht es erstmal hoffnungsvoll, aber man muss dazu auch sagen, die Ergebnisse von Campus Team, die sind noch nicht gepeer-reviewed, also noch nicht von unabhängigen WissenschaftlerInnen
überprüft. Und da brauchst du halt dann immer wieder super viele Menschen dafür, die meistens auch unter schlechten Bedingungen arbeiten. Siehe die Folge von Fedi zu den Clickworkern. Gibt es da eine Hoffnung, dass das auch vielleicht eine KI übernehmen könnte, quasi beurteilen kann, hey, das ist jetzt ein richtig guter Text, passiert vielleicht schon?
Ja, Julia Kemper hat eher gesagt, eher nicht, denn die KI, die wird immer ihre durchschnittliche Antwort am besten finden, halt sagt sie.
Das heißt, dass sozusagen der Mensch immer noch weiter wichtig ist, um sozusagen diese Maschinen weiter vorwärts zu bewegen. Also ich finde das eigentlich, es ist eine vom humanistischen Standpunkt aus gesehen eine schöne Nachricht.
Ich finde es wirklich schön, dass wir Menschen wirklich immer noch besonderen Inhalt erzeugen können und nicht nur so Mainstream wie die KI, die das Ganze eben dann nachgewiesenermaßen reproduziert und irgendwann an ihre Grenzen stößt. Und man erkennt ja auch KI-Texte oft an ihrer enormen Durchschnittlichkeit, dass die so eine langweilige, fade Sprache haben, so eine Brot-und-Butter-Sprache. Aber Max, jetzt zum Ende, was ist denn dein Eindruck? Synthetische Daten, werden die großen KI-Modelle am Ende killen und werden wir nur noch alte Modelle, die guten, alten, handgemachten Daten aus dem Jahr 2022 nutzen, so wie bei Manufaktum, die halt dann aber auch nicht unbedingt neue Informationen drin haben?
Ja, so eine Retro-Chat-GPT. Ja, ich glaube tatsächlich nicht, dass sie die Modelle killen werden. Das haben mir auch alle Forschenden gesagt, mit denen ich gesprochen habe. Klar, diese Daten, die können, so wie unsere Modelle aktuell aufgebaut sind, halt zum Problem werden. Und das ist ganz definitiv ein Thema, was nicht nur in den Universitäten, sondern auch bei OpenAI, Google und Co. halt angekommen ist. Und dort wird aber mit viel, viel Hochdruck nach Lösungen gesucht. Erste Ansätze gibt's ja schon, haben wir gerade schon gehört. Und was ich schon glaube, ist, dass eben dieses rasante Wachstum der Modelle in Zukunft, dass das dadurch so ein bisschen abgebremst werden kann. So sieht das auch Ilya Shumailov, der das Paper zum Modellkollaps geschrieben hat. Und die Entwickler, die werden sich auch darauf einstellen müssen, dass nicht mehr Daten automatisch bessere Modelle bedeuten, sondern dass man einen Schritt weiter denken muss.
Vielen Dank, Max. Wahnsinnsrecherche. Total komplex, aber ich finde am Ende total logisch, dass eben das nicht funktionieren kann, dass KI dann einfach immer nur nicht sich selber frisst und dabei dann automatisch schlauer wird. Das wäre so ein Perpetuum mobile der künstlichen Intelligenz. Dieses war die 54. Folge, doch die nächste folgt zugleich, also in einer Woche. Und da spreche ich mit Fedi über Open-Source-KI, du hast es gerade schon angedeutet, die manchmal fast genauso gut ist wie ChatGPT und diese großen kommerziellen Modelle, aber aus verschiedenen Aspekten ganz interessant. Und warum machen Unternehmen wie Meta überhaupt Open-Source-KI und wie kann sie vielleicht auch eine Lösung sein gegen den KI-Kannibalismus? Und wenn ihr dazu beitragen wollt, meldet euch gerne bei mir einfach an kiverstehen@deutschlandfunk.de mailen oder eine Signal- oder WhatsApp-Nachricht schicken. Auch eine Sprachnachricht nehmen wir gerne an 0152 59 52 9753. Und damit sagen
Max Brose
und Moritz Metz. Ciao.
Ciao.
So, Max.
Und Moritz.
Ja, das war jetzt unser erster Streich in der Kombination.
Und es ist jetzt auch gar nichts kaputt gegangen, ne?
Ja, keine Tiere, denen wir zum Fraß vorgeworfen wurden, keine explodierenden Pfeifen von irgendwelchen Lehrern und so.
Nee, aber wir können ja mal schauen, wie viele Menschen tatsächlich alle Anlehnungen an Max und Moritz finden, die wir hier in der Folge versteckt haben.
Könnt uns ja schreiben.